Saget mir, Ehemann, was ist Minne? Walter fragt nun zunehmend, zweifelnd und suchend nach dem Wesen der Minne, nach dem Wesen der Liebe. Und diese Eingangsfrage wird in dieser oder ähnlicher Formulierung durch den ganzen Minnesang abgewogen und zeugt von dessen spekulativ suchender Struktur. Bei Walter aber hat diese Frage eine besondere Bedeutung. Sie wird ihn nämlich zu neuen Formen des Dichtens führen. Sag mir einer, was ist Minne? Weil ich halb es weiß, so wüsste ich gerne mehr. Hat es jemand besser inne, so belehr er mich, warum sie schmerzt so sehr. Minne ist Minne, wenn sie freut. Macht sie traurig, ist es nicht die rechte Minne, und ich weiß nicht, was man ihr für Namen beut. Sollt ich jetzt es nicht verfehlen, was die Minne sei, so sprechet alle, ja, Minn ist Wonne zweier Seelen, teilen beide gleich, so ist die Minne da. Kann jedoch nicht Teilung sein, so vermag's ein Herz alleine nicht zu tragen, darum solltest du mir helfen, Herren mein. Das ist ein Irrtum, den wir hier hören. Nämlich gerade die Zweiheit ist nicht mehr Minne. Minne definiert sich durch die extreme Einseitigkeit des Fühlens, Strebens, Werbens. Walter dekretiert hier nun aber Minne, und wir sagen eher Liebe, ist ein doppelseitiges Erlebnis, das seine bestürzende Absage an die Idee des hohen Minnesangs, dessen Wesen ja in der Spes contra spem, in der Einseitigkeit der Hinwendung, in dem ungelohnten Dienst besteht, in der ungelösten Spannung. Lange Swiegen, des hat ich gedacht. Nummer 14 im Fischertaschenbuch. Hier zerbricht nun einer die freilich zarten, aber gesetzhaften Fesseln des Minnesangs und lässt seinen Unmut gegen die spröde Herrin freiesten Lauf. Er trifft damit sie und gleichzeitig seinen Rivalen, der wohl auch sein Lehrer war, und den er in dessen Maske zitiert, die Aussage aber in ihr Gegenteil verkehrend. Reinmann nämlich hatte gesungen, schmachtend, »Stirbet sie, so bin ich tot.« Das ist eine sehr triviale Liebesbekundung, nicht wahr? Wenn sie stirbt, dann bin ich auch tot. Walter verkehrt nun in herrischem Selbstbewusstsein diese Konfession in ihr Gegenteil. »Sterbet sie mich, dann ist doch sie tot, wenn sie mich umbringt. Oder stirb ab ich, wenn ich sterbe, dann ist auch sie tot. So ist sie tot.« Also das ungeheure Erlebnis der reziproken Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Der Schöpfer ist nur definierbar dadurch, dass er schöpft, dass er ein Geschöpf hat. Skandalös ist dann die letzte Strophe. Wir werden gleich von ihr hören. Also beginnen wir erstmal mit der ersten. Lange Swiegen, des hat ich gedacht. Lang zu schweigen hatte ich erst im Sinn. Doch sing ich wieder, wie ich sang. Gute Leute bringen mich dahin, und diesen folg ich lebenslang. Singen soll ich noch und sagen, was sie begehren, tu ich gern, so sollen sie mein Leid beklagen. Höret Wunder, wie es mir erging, wie ich mich selbst in Not gebracht. Eine Frau behandelt mich gering, das ist nun Parodie auf die Minne-Attitüde, nicht wahr? Eine Frau behandelt mich gering, mich entwill ein Wieb nicht angesähen, heißt es im Urtext. Sie weigert sich, mich nur anzuschauen. Dabei hat mein Lied sie so wert gemacht, dass sie vor Stolz nun dies beginnt. Sie weiß wohl nicht, wenn ich mein Singen lasse, dass ihr Lob zerrinnt. Also das ist die fast erpresserische Drohung, wenn ich mien singen lasse, das Irrlob zergart. Wie man sie verwünschen wird um mich, stell ich nun mein Singen ein durch ihre Schuld. Alle, die sie lobten, sicherlich, die schelten sie dann insgemein. 1000 Herze wurden froh durch ihre Gnade. Dies entgelten lassen wir einander so. Das heißt, trennen wir uns auf diese Weise. Als ich noch geglaubt, sie sei mir gut, wer war ihr besser da als ich? Dies ist sicher, was sie mir auch tut, so merke sie dies eine sich, nimmt sie mich von dieser Not, so bringt mein Leben ihrem Ehre. Tötet sie mich, ist sie tot. Das ist also die reziproke Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen der Minnedame und dem Minnesänger. Einer ist nur durch den anderen. Und jetzt kommen wir zu der skandalösen 5. Strophe, die sich in der Tat in dem fein ziselierten, kultisch erhobenen Raum des Minnesangs nicht eigentlich denken lässt. Würd ich ja in ihren Diensten alt, dann ist auch sie nicht mehr ein Kind. Doch mein Haar ist dann wohl der Gestalt, dass sie auf einen Jüngeren sind. So gnade Gott euch, junger Mann, dann greifet ihr die alte Haut mit frischen Wasserreisern an. Das heißt also, skandalöse Aufforderung an den jungen Galan der spröden Geliebten, ihre dann alte Haut mit Gärten zu stäuben. Das ist die Absage an das zierlich blutlose Minnewesen. Die Minne ist tot, die Gesellschaft erstarrt, das Spiel ist aus. Zwo fuhr geharnig, doch swir ungefürgig sie, Fischerausgabe Nummer 15. Die einleitende Zeile spielt mit der Entsprechung von Furge und Ungefürge. Das können wir Neuhochdeutsch leider nicht mehr nachahmen. Bei Simrock heißt es ziemlich sinnlos: Zwei Schicke hab ich doch, so ungeschickt ich bin. Das geht natürlich nicht. Also, zwei Arten hab ich doch, so unartig ich auch sei, nicht wahr? Oder zwei Vorzüge hab ich doch, so ungezogen ich auch sei. Die übt ich beide schon von Kindesbeinen. Ich zeige gerne bei den Frohen frohen Sinn und lache ungern, seh ich jemand weinen. Mit den Leuten bin ich froh, mit den Leuten will ich sorgen. Ist mir nicht zumute so, will ich Leid und Freude borgen. Wie sie sind, so will ich sein, dass sie nicht verdrieße meinen. Die es nie bedauern, wie sehr ein anderer leidet, die mögen auch bei Frohen trauern. Lassen wir die zweite Strophe, gehen wir zur dritten, und zwar in die 4. Zeile schon. Das ist ein wunderbares Bekenntnis der Gegenseitigkeit, der Wechselseitigkeit. Wo ich nicht verdienen kann einen Gruß mit meinem Sange, da zeig ich als stolzer Mann den Nacken oder eine Wange, das heißt, ich wende mich ab. Das bedeutet, mir ist um dich ebenso wie dir um mich. Nur solche will ich ehren mit Singen, die mir danken. Was hab ich von den Überheeren? Mittelhochdeutsch. Zwar ich nicht verdienen kann einen Gruß mit meinem Sange, da kehr ich viel herrscher Mann. Wunderbare Formulierung. Ich, der ich ein Herr bin und ein Dienstmann. Herrscher Mann. Ist an sich ein extremer Gegensatz, der hier in eins fällt. Ich viel herrscher Mann. Meinen Nack oder ein mein Wange. Das geht. Alte germanische Wurzel, quissern gotisch, das heißt sagen, das heißt also, es bedeutet, das geht, mir ist umbe dich, recht als dir ist umbe mich. Das ist das Gegenteil von Minnesang und Minne-Ideologie. Ich will mein Lob kehren, an wieb dir kunnen danken, was han ich von den Überheeren. Diese Aussage deutet also eine neue Art der Frauenverehrung an. Die Standesschranken werden, wenn nicht gebrochen, so doch aufgehoben, und Seelenadel regiert vor Standesadel. Statt der einseitigen Minnehuldigung findet Walter nun den Weg zur gegenseitigen Zuneigung, und die können wir schwerlich mehr Minne im konventionellen Sinne nennen, die müssen wir Liebe nennen, und das ist der Weg zu den Mädchenliedern. Mädchenlieder nennen wir die Lieder, die früher auch Lieder der niederen Minne genannt wurden, aber Nidder, von Walter übernommen, scheint einen moralischen Akzent zu enthalten, und der ist hier natürlich nicht gemeint. Die Mädchenlieder stammen literarhistorisch gesehen aus der Thematik der vaganten Lyrik, also der fahrenden Scholaren, die die Puella, die Virgo, verherrlichen, aus dem Genre Objektiv, wo Beschreibungen möglich sind, die ja im Minnesang relativ selten sind. Auch die Pastorelle gehört etwa in diesen Zusammenhang, also jene Liedgattung, die das junge Mädchen, die Schnitterin, die Mäherin im Felde trifft und mit ihr eine Liebesszene zu provozieren versucht. Der Stand allerdings dieses Mädchens bei Walter ist nicht genau bestimmbar. Sie ist eben die Geliebte. Es fehlt jetzt also im Sinne des Selbstzwecks der tradierte Frauendienst und der ganze Apparat der hohen Minne. Stattdessen haben wir einen bedeutenden Zuwachs zu buchen, die hohe Formkunst des Minnesangs und auch mancherlei aus Haltung und Ethos des Minnedienstes wird hier nun in neuer Kunstübung für die Eroberung neuer seelischer Provinzen fruchtbar gemacht, umgestaltend, vertiefend und wirklichkeitsnäher oder wirklichkeitsnah. Und das Fehlen der spezifischen Minnedogmatik in diesen Strophen ist auch die Erklärung dafür, warum diese Lieder, obwohl sie nicht weniger Formkunst sind als der hohe Sang, warum diese Lieder dem modernen Empfinden eingängiger klingen, leichter verständlich als die eigentlichen, die strengen Minnelieder. Diese neue Unbefangenheit, die hören wir auch aus munteren Genrebildern heraus, wie dem Frühlingslied »Mugget der Schauven, was dem Maien, Wunders ist beschert« in der Fischerausgabe, die Nummer 16. Das ist ein schönes Beispiel für Walters Vermögen und seine Lust, Natur und Liebe mit kraftvoll bunten Farben gewissermaßen tänzerisch darzustellen, aber was hier volkstümlich schlicht klingt, ist doch auch Ausdruck diffiziler Kenntnis mittellateinischer Dichtkunst. Wir finden für Lieder dieser Art Vorbilder etwa in den Carmina Burana, also in der großen berühmten Sammlung mittellateinischer Lyrik. Der ist dann eine gewisse Formelsprache, auch die Geschicklichkeit der Metrik und des Rhythmus und der Reimkunst entnommen. Aber auch gelehrte Kunst ist Kunst. Und Walters schöpferische Leistung ist eben die Verpflanzung der Minnesang-Gestik aus ihrer Sterilität in die lebende Vitalität der Natur. Hören wir uns das also an. Mugget ihr Schauven, was dem Maien Wunders ist beschert. Secht an Pfaffen, secht an Laien, wir das alles fährt. Darf man natürlich nicht wörtlich übersetzen wie Simrock. Seht die Pfaffen, seht die Laien. Das sind kollektivierende Kontrastkuppelungen. Die Kontraste meinen das Ganze, die hier zusammengefügt werden. Jung und alt, schön und hässlich, Pfaffen und Laien, groß und klein. Also nochmal. Wollt ihr schauen, was im Maien Wundermann gewahrt? Seht die Pfaffen, seht die Laien, wie das Stolz gebahrt. Ja, er, der Mai, hat Gewalt. Ob er Zauberlist ersonnen, wo er naht mit seinen Wonnen, da ist niemand alt. Uns will schiere Woll gelingen, wir sollen sie'n gemeit, tanzen, lachen und singen, ahne Dörperheit, weh, wer wär unfroh. Sieht die Vogelin also schone, singend in ihr besten Done, turn wir auch also, Simrock, uns wird alles wohl gelingen, lasst uns diese Zeit lustig tanzen, lachen, singen. Nur mit Höflichkeit, das ist natürlich schrecklich, nicht wahr? Ohne Grobheit, sagen wir mal, ahne Dörperheit. Dörperheit ist das unhöfische, das grobe Benehmen der Dörper, der Dorfbewohner, der Bauern. Weh, wer wär unfroh, ei, wer wär nicht froh, da die Vögelein nun alle singen mit dem schönsten Schalle, täten wir nicht so? Jetzt wird der Mai personifiziert. Wohl dir, Mai, wie du beglücktest alles, weit und breit. Wie du schön die Bäume schmücktest, gab's der Heid ein Kleid. War sie bunter je? Du bist kurzer, ich bin langer. Also streiten auf dem Anger Blumen mit dem Klee. Und nun die Wendung zur Liebe. Roter Mund, wie du dich entehrest. Lass dein Lachen sein. Schäm dich, da du mich beschwerest. Noch zu lachen, mein. Ist das wohlgetan? Weh der unheilvollen Stunde soll von minniglichem Munde mir Unminne nahen. Und nun wieder eine Übersetzung, die ich kaum zu zitieren wage. Dass mich Frau van Freuden irret, das ist überlieb. Und nun müssen wir wissen, Mittelhochdeutsch lieb heißt prinzipiell dreierlei. Mein Lieb kann mein Leib sein. Mein Lieb heißt einfach das Personalpronomen, nämlich ich. Und drittens kann mein Lieb auch mein Leben heißen. Und wenn Walter hier sagt, dass mich Frau van Freuden irret, das ist überlieb, dann meint er, das seid ihr allein, die mich hindert, glücklich zu sein. Was übersetzt Simrock? Was mir raubte Glück und Segen, Frau ist euer Leib. Immer seid ihr mir entgegen, gnadenloses Weib. Wisst ihr, was ihr tut? Gnädig hört man doch euch preisen. Wollt ihr mir nicht Gnad erweisen, dann seid ihr nicht gut. Lasst es, Herren, mich zu quälen, gönnt mir frohe Zeit. Oder mir muss Freude fehlen, dass ihr fröhlich seid. Herren, blickt umher, alles freut sich im Vereine, sendet mir auch endlich eine kleine Freude her. Das klingt bei Walter viel reizvoller, zierlicher, hübscher. Sich freut all die Weltgemeine, möchte mir von Ü ein kleine Freudelin geschehen. Also das Diminutiv zu Freude, das es hier eigentlich gar nicht gibt, Freudlein, Freudchen, nicht wahr, gibt dem Ganzen nun diese zärtlich schwingende Stimmung eines vielleicht ja Tanzliedes. Dü werd was gelf, rot unde bla. Bei Fischer die Nummer 17. Dieses fünfstrophige Lied ist erstens und vor allem ein technisches Kunststück, beinahe ein technisches Wunder. Nämlich, jede der fünf Strophen reimt in sich konsequent und ausnahmslos auf einen der fünf Vokale in der alphabetischen Reihenfolge A, E, I, O, U. Und ich lese. Die Welt war bunt, wohin man sah. Grünen im Wald und fern und nah, die kleinen Vöglein sangen da. Nun schreit die Nebelkrähe ihr Krah, ob sich die Welt entfärbte, ja. Sie sieht wie Leichen, bleich beinah. Viel braun Rümpfens drum geschah, des rümpfet sich Filmanek bra. Da muss man manche Braue rümpfen. Ich saß auf einer grünen Höhe, da sprossen Blumen auf und Klee zwischen mir und einem See. Die Augenweide schwand, Herrje. Wo wir Kränze brachen, da liegt nun Eis und tiefer Schnee. Das tut den kleinen Vöglein weh. Die Toren lachen, hihihi, die Armen, ach, wie wimmern sie. Mir liegt es bleischwer auf dem Knie. Drei Wintersorgen hab ich die, und alles, was mir Kummer lieh, vertrieb ich und mein Heil gedieh, wär bald der Sommer wieder hi. Ehe ich noch länger lebte so, die Krebse äß ich lieber roh. Sommer, mach uns wieder froh. Du zierest Busch und Anger, wo beim Blumenspiel mein Leid entfloh, in Freuden glüht ich lichterloh. Die trieb der Winter mir ins Stroh. Verliegen mußt ich mich in Ruh. Mein glattes Haar ward rau dazu. Süßer Sommer, wo bist du? Gern säh ich Weiden, Ochs und Kuh, eh ich noch länger so den Schuh mich drücken ließe, wie ich tu, eh würd ich Mönch in Tobberlu. Also als technisches Virtuosenstück. Mit spielerischer Note sollte man dies Lied allererst hinnehmen und annehmen und wahrnehmen und sich nicht allzu angestrengt um die Schlichtung innerer Widersprüche quälen, denn mit der Logik hapert es hier durchaus. Es handelt sich also um ein rhetorisches Kunststück, das Zeugnis ablegt von der souveränen Meisterung der Sprache und das heißt nach mittelalterlicher Anschauung eben auch des der Sprache innewohnenden Geistes, der Sprache innewohnenden geistigen Substanz. Insofern darf in diesem Spiel nicht müßige Spielerei im modernen Sinn des Wortes gesehen werden. Ich komme nochmal auf die 5. Strophe, weil sie am schwersten zu verstehen ist, wegen Tobberlu. Ich bin verlegen als ein Su. Das hat unser Simrock sehr abschwächend übersetzt. Verliegen musste ich mich in Ruh. Also, ich bin wie eine alte Sau, so ungepflegt und haarig bin ich, nicht wahr? Denn mein schlecht Haar ist mir werden Ruh, mein glattes Haar wurde rau dazu. Süßer Sommer war bist du, ja seh ich gerne Feldgebu, eh dass ich lang in selcher Druh beklemmet wär, als ich bin nu, eh wurd ich Mönch zu Tobberlu. Ich wurd eh Mönch zu Tobberlu. Tobberlu, das ist Dobriluk. Und seit 1938 heißt es Dobberluk. Heute Dobberluk Kirchhain. Der große Brockhaus sagt im 3. Band, Stadt im Kreis Finsterwalde, Bezirk Cottbus an der kleinen Elster, 100 Meter über Meer, hat 1946 10.500 meist evangelische Einwohner, nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Städten Dobberluk und Kirchhain gebildet, ist ein bekannter Bahnknoten, hat Amtsgericht, Lederindustrie und Ledermessen. Also das hat Walter natürlich alles nicht gemeint und nicht meinen können und wollen. Warum erwähnt er es? Vorerst natürlich um des Reimes willen. Er braucht ein Reim auf langes U. Aber die Aussage hat Sinn. Um 1165 ist dort in Tobberlu ein Zisterzienserkloster gegründet, das berühmt war für seine strenge Zucht. Also meint diese letzte Zeile, eh wurd ich Mönch oder ich wurd eh Mönch zu Tobberlu, eh ich dies Leben ertrüge, ich wollte mich eher noch der Mönchsaskese im berüchtigt strengen Kloster Dobriluk hingeben. Im Übrigen ist es nötig, in diesem Zusammenhang etwas zu erwähnen, was wir noch häufig antreffen werden. Die Not des mittelalterlichen Menschen im Winter. Auch wir neigen ja dazu, die dunkle, die nasse, die feuchte, die kalte, die regnerische, auch die Eiseszeit nicht eben zu rühmen und zu loben und wünschen uns den Winterschlaf. Aber wir haben Mittel, uns gegen den Winter und seine Unbill zu wehren, nämlich dicke Kleidung und Heizmaterial. Das war im Mittelalter anders. Zwar hatte man auch da dicke Kleidung, aber man hatte kein Heizmaterial. Die Fenster waren erstens klein und zweitens nicht durch Glas verdeckt. Es zog wie die Pest in den Burgen und Häusern und es war dunkel ab 4, 5 Uhr, kein Licht. Ein Kienspann brannte und brannte in den Augen. Man hatte keine Unterhaltung, nur an den hochadligen Burgen, da trat vielleicht ein Sänger auf, wie unser Walter von der Vogelweide oder wie Gottfried von Straßburg oder wie Wolfram von Eschenbach. Es war eine bedrückende, eine quälende, eine armmachende Zeit. Und nur aus dieser Not erklärt sich der Jubel, den wir immer wieder antreffen in der Lyrik des Mittelalters, nicht nur der deutschen Sprache, wenn der Sommer kommt oder erklärt sich die innige Sehnsucht nach dem Frühling. Hören wir also, uns hat der Winter geschatt überall. Wieder ein Reimspiel, diesmal nur mit 2 Klängen, im Fischer-Taschenbuch die Nummer 18. Ein Lied in tänzerischen Rhythmen, aus ihnen klingt die Sehnsucht nach dem glücklich machenden Frühling und Sommer. Uns hat der Winter geschatt überall, Heide und Wald sind beide nu Fall, da mannigs dem Filsurs in der Hall. Also, winterlich stürmen die Welt nun bezwang. Falb ist der Wald und die Heide schon lang, wo doch so lieblich manch Stimmlein erklang. Spielten die Mägdlein erst Straßen entlang Ball, o so kehrte der Vögel Gesang. Könnt ich verschlafen im Winter die Zeit, wach ich derweilen, so tut es mir leid, dass er regieret so weit und so breit, endlich doch sieget der Mai in dem Streit. Blumen dann les ich, wo Schnee nun geschneit. Also die Naturkulissen in Gedichten des Mittelalters, Winter, Reif, Schnee, Grau, verweisen immer auf Verdorren, Erfrieren, Erstarren aller Funktionen menschlichen Lebens. Wenn der Mensch wieder auftaut, dann wirft er den Ball. Dann sind da die großen Naturkulissen Elemente der Freude, des Lebens. Laub, Grün, Vogelsang, Blumen und mit ihnen also das pulsende Blut, mit dem Leben die Liebe. Das meint die schlichte letzte Verszeile. So lisse ich Blumen, da riefe nu Lied. Und Blumen brechen ist ja immer auch das Bild für die Liebeshingabe, für die Defloratio. Und nun merken wir, welch sinnenhafte Kraft ein so schlichtes Kunstmittel wie das Enjambement haben kann in der Hand eines, der es beherrscht. Sie haben es gehört. Es wird der Wurf, der Flug, der Schwung des Balls an der Straße, über die Straße hin vermutlich, von der Hand des werfend spielenden Mädchens in die Hand des auffangenden Mädchens, wird geradezu plastisch sichtbar, fühlbar, durch den Flug, durch den Schwung aus der Hand des einen Verses in die des nächsten. Sähe ich dir meckt an der Straße den Ball werfen, so käm uns der foggele Schall.